Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am anderen Mikrofon wie immer Markus Blaschke.
Ja, auch ich begrüße euch alle ganz zusammen.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben uns nämlich Philipp Benz eingeladen, Professor Philipp Benz, um genau zu sein. Und ich glaube, das hatten wir in einer der vorigen Folgen schon mal kurz angekündigt. Wir sprechen heute mit ihm über die sogenannten Composite Materials. Hallo Philipp, wir freuen uns ganz besonders, dass du da bist.
Hallo Angela, hallo Markus, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Dankeschön.
Kannst du kurz ein paar Sätze zu dir sagen? Wer bist du, was machst du und womit beschäftigst du dich besonders?
Du hast es ja schon ein bisschen angekündigt im Intro. Ich bin Professor hier an der TU München am schönen Campus in Freising-Weihenstephan. Ich bin hier seit 2014 und leite die Professur für Pilzbiotechnologie in der Holzwissenschaft. In meiner Professur geht es eigentlich, oder in meiner Forschung dreht sich eigentlich alles darum, wie Pilze ihre Umgebung wahrnehmen, insbesondere ihre zuckerbasierte, kohlenhydratbasierte Umgebung. Also eigentlich auf molekularer Ebene versuchen wir zu verstehen, wie so ein Pilz eigentlich die Zusammensetzung der Substrate, auf denen er sitzt, erkennt und dann seinen Metabolismus daraufhin umstellen kann, die dann auch möglichst effizient zu nutzen. Als ich jetzt vor 2 Jahren, mittlerweile fast 3 Jahren, verstetigt wurde nach meiner Tenure-Track-Phase, habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten gekriegt und habe dann entschieden, dass ich eben die angesprochenen Pilzkomposit- oder Myzel-Holzkompositmaterialien so spannend finde, dass ich da auch ein Standbein aufbauen wollte und habe jetzt eben mit einer meiner Postdocs, der Tanja Kahl, eine Forschungsgruppe, eine kleine, angefangen aufzubauen, die sich eben damit beschäftigt, wie wir eben Myzelien von Pilzen genau dafür verwenden können. Und darüber reden wir jetzt gleich ja noch weiter.
Genau. Kannst du uns mal ganz einfach erklären, was sind diese Pilzkompositmaterialien? Was ist an denen so toll? Warum interessieren die dich so?
Also ursprünglich fand ich es einfach total cool, dass man mit Pilzen plötzlich was bauen kann. Das war, glaube ich, so der erste Gedanke, der mich irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Denn es geht ja wirklich darum, dass man letztendlich Kleinstteile als Abfallstoffe von Agrar und insbesondere bei uns von Interesse von der Forstnutzung, Forstholz, Sägewerksabfälle etc. nutzen kann, um die wieder letztendlich zusammenzubinden durch diese klebende Kraft des Myzels und daraus richtige kleine Materialien zu machen, aus denen man tendenziell sogar ein Haus bauen kann. Bekannt ist das vielleicht dem einen oder anderen schon aus irgendwelchen Kits zum selber Bauen von irgendwelchen eher so Designobjekten wie Lampenschirmen oder sowas in der Richtung. Aber was ich mittlerweile eben wirklich am faszinierendsten finde, ist, dass es wirklich eine Art Upcycling von Abfallreststoffen, insbesondere eben bei uns von der Forstindustrie, sein kann. Wenn man normalerweise eben ganz viel von Kaskadennutzung in der Holznutzung spricht, also dass man versuchen soll, natürlich den Kohlenstoff möglichst lange irgendwie gebunden zu halten und in Materialien zu halten, bevor man das Ganze energetisch nutzt, also known as Verbrenning, kann man so also wirklich Abraum aus dem Sägewerk oder aus der Forstdurchforstung etc. Wieder zu einem wirklich hochwertigen, nutzbaren und zum, wenn man es mag, auch, und ich mag es, sehr schönen Produkt verarbeiten. Und das finde ich eben total spannend.
Okay, und also über welche Materialien sprechen wir hier? Also es gibt ja sicher gewisse begrenzende Faktoren, keine Ahnung, Bruchstabilität, Zähigkeit und so weiter. Also von welchen Materialien sprechen wir hier? Und ich möchte jetzt in Klammern setzen, es gibt Kits, wo man sich aus Pilzmyzelien und Abfall Lampenstürme machen lassen kann. Wirklich? Wo kann ich die bestellen?
Ja, die kann man sich in der Tat kaufen von, ich glaube, die Firma heißt Grown Bio. Ist letztendlich ein Lizenznehmer von Ecovative Design. Das waren so die Vorreiter in Amerika, die das Ganze schon, oh Gott, ich glaube, das erste Patent kommt von 2007. Damals hat da wirklich noch keiner drüber nachgedacht. Mittlerweile boomt das ja regelrecht. Und genau, da kann man das auch selber erleben und sich selber machen. Im Markt ist das bisher noch gar nicht so groß angekommen. Also sonst hättet ihr ja mit Sicherheit auch schon mehr Beispiele genannt. Verpackungsmaterialien zum Beispiel zu machen für irgendwelche wirklich hochpreisigen Elektronikprodukte. Oder ich glaube, Dell hatte da mal so einen Versuch. Es gibt auch die Möglichkeiten, lederartige Materialien aus Pilzmyzel zu machen, aber das ist dann eigentlich wirklich nur pures Myzel, ohne dass da irgendwelche Forstabfälle oder Strohabfälle drin sind. Aber um auf die wirklichen Zielgruppen zu kommen, das sind in der Tat die Klassiker sind im Moment Verpackungsmaterialien, weil das Material, was man am einfachsten generieren kann, hat so eine styroporartige Konsistenz, also sehr leicht auch vielleicht manchmal ein bisschen bröselig, wenn man es nicht ordentlich macht, aber hat dadurch eine sehr, sehr gute Stoßfestigkeit eigentlich und wird deshalb in die Richtung sehr gerne verwendet. Viel Forschung geht auch in Richtung von Wärmedämmung oder Dämmmaterialien eben gegen Wärmedämmung oder eben gegen die Kälte. Und dann geht es halt noch so in Richtung wirklich Baumaterialien, wo das Ganze dann noch ein bisschen härter verdichtet sein muss. Man kann das Ganze natürlich auch noch pressen, heiß pressen, kalt pressen. Und dann sind irgendwie die Grenzen dann schwimmend, was alles möglich ist. Die Frage ist, was alles wirklich effizient gemacht werden kann.
Und du hattest angesprochen, dass das Holzabfallstoffe sind. Ist das Laubhölzer, Nadelhölzer? Weißt du da was?
Das ist das Ziel. Man kann das natürlich auch mit Frischholz machen. Das funktioniert auch. Wir benutzen im Labor in der Tat eher so, also wenn wir einfach mal schnell was machen wollen, dann kaufen wir uns so eine Art
Kleintierstreu.
Ja, was ja auch jetzt eher vielleicht ein Nebenprodukt ist, aber jetzt nicht unbedingt schon irgendwie ein definitives Abfallprodukt. Aber da kommt man halt schön einfach ran und das hat schon eine gute Korngröße. Aber unser Ziel ist es eigentlich wirklich, das zu nutzen, eher in der Art und Weise, dass wirklich Abfallprodukte genutzt werden können. Und da geht es eben entweder um Stroh aus der Agrarwirtschaft oder eben alles Mögliche, was so das Sägewerk normalerweise verbrennen würde. Und wir haben schon rumprobiert mit sowohl Nadelholz als auch mit Laubholz und es funktioniert mehr oder weniger beides. Es gibt natürlich eine gewisse Vorliebe, die der ein oder andere Pilz mitbringt, aber so richtig, dass das ein oder andere gar nicht verwendet wird, das hatten wir bisher wenig. Nur Eiche hat ein bisschen schlechter funktioniert bisher, aber das ist noch nicht, das haben wir noch nicht komplett die komplette Bandbreite irgendwie ausgetestet. Das ist eine Riesenmatrix, weil doch einige Pilze da im bisher ausprobiert werden und sind wir unter anderem auch dran, uns da so ein bisschen durchzuscreenen. Und dann gibt es ja verschiedenste Hölzer. Wir haben Neophyten schon ausprobiert auch. Also Rubin hier zum Beispiel, die hat auch sehr gut funktioniert. Da hatten wir bisher noch nicht die Möglichkeit und ich kenne auch kein anderes Labor, was das extrem systematisch mit vielen Händen und vielen Kompositen wirklich mal extrem ausgetestet hat, was da alles möglich ist. Also sind wahnsinnig viele Kombinationen möglich.
Okay, dann schließt sich natürlich jetzt die logische Frage an, mit welchen Pilzarten arbeitet ihr?
Ja, also die Schimmel, mit denen wir normalerweise die meiste molekularbiologische Forschung bei uns machen, die sind da raus. Ja. Die Myzelien von denen sind einfach viel zu weich, viel zu wenig reißfest und machen natürlich auch eher nur eben einen oberflächlichen Bewuchs und das funktioniert quasi gar nicht. Also worüber man hier redet, sind eigentlich eben exklusiv Basidiummyzeten. Und da scheinen im Moment eigentlich hauptsächlich Weißfäulepilze sich durchzusetzen, die ja letztendlich Holzbewohner sind. Also ganz typische Pilze, die jetzt schon seit längerem beforscht werden, sind aus der Gruppe der Lackporlinge, also verschiedene Ganoderma-Arten. Groß in Deutschland wird auch sehr gerne der Zunderschwamm verwendet, ja, Fomes, Fomentarius. Und dann gibt es auch noch ein paar eigentlich essbare Pilze, die gerne verwendet werden. Ich vermute einfach, weil da schon gute Rezepte gab, wie man die überhaupt anzüchtet. Da kann man also zum Beispiel die Seitlinge nennen, ja, Pleurotus, Ostreatus, Pleurotus, Pulmonarius, so Austern- oder Lungenseitling. Trametis versicolor wird auch gerne verwendet. Und wir haben jetzt ein paar ganz erste ganz vielversprechende Ergebnisse auch mit dem striegeligen Schichtpilz, Stereum hirsutum, nur um ein paar zu nennen.
Okay. Ihr müsst ihr, sag ich mal, im Labor dann auch vorhalten für solche Tests. Also das heißt, ihr braucht eigentlich relativ ausgeklügelte Zuchtanlagen für diese Pilze, richtig?
Also super ausgeklügelt ist das Gott sei Dank nicht. Das würde sonst sehr teuer werden und würde, glaube ich, auch das, was wir damit erreichen wollen, am Ende auch sofort ad absurdum führen, weil es dann zu teuer werden würde und nicht mehr in der breiten Masse auch anwendbar wäre. Also was wir in der Tat uns angeschafft haben, weil wir gemerkt haben, dass wir mit so einfach auf der Bench in irgendwelchen Plastikgefäßen dann doch nicht mehr weiterkamen, waren Inkubatoren, die zumindest Temperatur und Luftfeuchtigkeit reguliert halten können und in der Tat eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Das kann man natürlich auch irgendwie, wie gesagt, zu Hause machen, indem man einfach so eine IKEA-Box nimmt, wo man einen Deckel einigermaßen lose drauflegt, sodass zumindest die Feuchtigkeit hochgehalten wird, aber das Ganze trotzdem irgendwie Luft kriegt. Und das ist eigentlich auch mit das Wichtigste. Also es muss einigermaßen feucht sein, es darf nicht austrocknen und es muss eben Sauerstoff bekommen, damit es auch wirklich gut durchwachsen kann. Das, wenn man das falsch macht, kriegt man halt einen oberflächlichen Bewuchs, aber das ganze Substrat wird nicht ordentlich durchwachsen. Man muss es also eigentlich auch nochmal drehen, wenn man es in so einer Box hat, damit auch die Unterseite dann nochmal wirklich durchgewachsen werden kann. Und man sieht schon, dass man an Grenzen stößt im Querschnitt. Also mehr als so 5 Zentimeter, würde ich sagen, in der Dicke ist für den normalen Menschen, der das jetzt einfach so versucht, eigentlich nicht möglich, weil es sonst in der Mitte einfach nur wegbröckelt. Ja, dann braucht man ein bisschen mehr Power.
Okay, mehr Power bedeutet... Entschuldigung.
Ja, mehr Power heißt letztendlich, dass man dann eine aktivere Durchlüftung irgendwie schon hinkriegen muss, die dann auch in die Mitte rankommt und die darf natürlich auch das Ganze nicht austrocknen dann, also nicht einfach irgendwie trockene Luft reinpusten oder so. Also da muss man ordentlich das Ganze vorbereiten und eben auch regelmäßig drehen. Also vielleicht reden wir ja mal ganz kurz drüber, wie sowas ganz grob überhaupt gemacht wird. Ja, du hattest das angesprochen, was wir da im Labor eigentlich brauchen und wir brauchen natürlich eine Reinkultur am Anfang, also die holen wir uns normalerweise aus Fruchtkörpern, die wir uns irgendwie aus dem Wald natürlich selber holen oder von Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa schicken lassen. Die haben wir dann auf Platte und versuchen dann da also erstmal eine Menge Myzel anzuziehen. Bei manchen funktioniert das dann auch nochmal über eine Schüttelkultur, also über eine Flüssigkultur, obwohl viele Basidiomyzeten das ja gar nicht so richtig gerne mögen, aber bei manchen funktioniert es ganz okay trotzdem. Die wird dann eigentlich erstmal über so eine Kornkultur, Grainspawn genannt, weiter vermehrt, sodass man also viele kleine Körner hat, Samen, die man dann mit dem Substrat, was es am Ende dann auch eben sein soll, Holzschnitzel oder Hanfschäben wird gerne verwendet. Also das, da ist einem dann wirklich, die steht einem die Welt offen, wird das dann gemischt. Und in so typischen Inkubationssäcken, also die einschlägigen Leute, die sich auch schon um sowas kümmern, um Pilze zu züchten, bei sich im Keller oder so, die kennen diese Pilzsäcke, die so eine, also Plastiksäcke, die auch mit so einem Filter versehen sind, damit Luft rein kann. Und da drin wird das dann 2-3 Wochen schon mal vorgewachsen und ordentlich durchgeknetet zwischendurch auch, um immer wieder die Struktur aufzubrechen, neue Luft ranzulassen und die Myzelien wieder neu auswachsen zu lassen, damit es ganz, ganz viel cross-vernetzte Hyphen gibt. Und dann wird diese Masse dann am Ende halt in eine Form gepresst. Wir machen das auch noch per Hand. Das muss man, denke ich mal, irgendwann mal dann auch ein bisschen industrialisieren. Und da ist einem auch, oder ist der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also wir benutzen da gerne irgendwelche Backformen aus Silikon, die irgendwelche Figuren haben zum Beispiel. Aber man kann sich da natürlich auch selber irgendwas 3D drucken oder aus Pappe selber machen. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, was man da haben kann. Backförmchen in jeglicher Art bieten sich einfach der Größe halber an. Da wird es eben mal so reingepresst und dann nochmal wachsen lassen und dann nach einer Zeit, wenn es eine gewisse Festigkeit hat, dann eben auch noch da einmal vorsichtig rausgelöst, nochmal gedreht, damit auch die Unterseite nochmal durchwachsen kann. Und dann ist es fertig. Aber alles in allem braucht es eben, ich würde mal sagen, gute 6 Wochen, bis man da so sein fertiges Produkt hat. Und das ist so im Moment auch noch so die größte Limitation, dass es einfach viel Zeit braucht. Und wenn man da natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel an Dämmmaterialien denkt, typische Dämmmaterialien, EPS-Platten, die produziert man ja in Sekundenbruchteilen. Mhm. Das ist schwierig, ja. Aber da sind wir eben dran, wollen wir dran gehen, um zu schauen, wie man das effizienter, schneller, zielgerichteter vielleicht hinkriegen kann.
Braucht das irgendwie eine Nachbehandlung oder ist es quasi, also du löst es aus der Form raus und es ist fertig?
Je nachdem, was man haben will. Also so in Richtung von Verpackungsmaterialien könnte man fast sagen, es ist dann eigentlich fertig, weil da will man gerade diese Knautschfähigkeit, die immer so ein bisschen drin ist, dann auch gerne haben. Wenn man das natürlich irgendwie dann für doch noch fester bekommen will und es also ein härteres Material braucht, dann muss es eben nachträglich nochmal gepresst werden. Und da wird aktuell wirklich rumprobiert mit Kalt- oder Wärmepresstechniken, die unterschiedlich gut sind, denn die Oberflächen natürlich auch ein bisschen unterschiedlich verändern. Gerade wenn man es heiß presst, dann wird das Myzel, was an der Oberfläche meistens noch so einen netten Film bildet, dann durch die Hitze dann auch nochmal verändert, sodass die Hydrophobizität zum Beispiel sich da in einer gewissen Weise einstellen lässt. Ich denke, wo viel Forschung auch noch reingehen müsste, ist dann weitere Behandlungen mit eben wasserresistenten Farben oder Überzügen, die natürlich dann auch biobasiert sein müssen, wenn man eigentlich den Hauptvorteil, dass das ganze Produkt nämlich komplett kompostierbar ist, nicht killen möchte damit. Ja. Hm. Und da gibt's auch eine Menge Forschung, wobei noch gar nicht so viel, wie man vielleicht vermuten würde. Da ist, glaube ich, auch noch ganz viel möglich. Aber wo das, vielleicht, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, wo man merkt, was die Möglichkeiten sind, sind die schon mal ganz kurz angesprochenen lederartigen Produkte. Da gibt es doch einige Firmen in Amerika, die eben schon wirklich Leder herausgebracht haben, was rein aus Pilzmyzel gemacht ist, was wirklich nicht unterscheidbar ist von normalem Leder. Es hat nie ein Tier mit in Kontakt gewesen. Ja? Mhm. Aber die können Schlange, Krokodil, alles nachmachen. Und da sieht man, das ist eigentlich reines Post-Processing, wie man nennt. Also nachdem man eben so eine Myzelschicht hat, wird die eben entsprechend wirklich gegerbt und gefärbt und alles. Und es ist wirklich fantastisch, was man da alles machen kann, dass das wirklich ein perfektes Leder ist. Ich hatte sowas schon in der Hand. Hab dran gerochen und gefühlt und es ist wirklich, der Unterschied ist nicht da, ja. Das ist echt krass.
Okay. Wie ist das? Also, das heißt, wenn du im Prinzip nicht eine Heißpressung oder sowas machst, dann ist dieser Stoff, den du produzierst, auch, der lebt auch noch, ja. Also du tötest das Pilzmyzel auch nicht ab.
Ja, nee, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Normalerweise natürlich schon. Also man kann das sich entweder auswachsen lassen, dann passiert da nicht mehr viel, aber theoretisch wäre es noch am Leben. Aber eigentlich, weil eigentlich auch kein Konsument, glaube ich, in seiner Wohnung irgendwie wirklich einen lebenden Pilz haben wollen würde, kommt auf die Zielgruppe an wahrscheinlich. aber der oder die Otto-Normalverbraucherin wahrscheinlich eher nicht. Und in der Tat machen wir das dann letztendlich auch so, auch damit wir zu anderen Laboren gehen können, wo vielleicht Leute auch ein bisschen sensibler sind, sagen wir mal, was das angeht, dass wir das eigentlich immer hinterher einmal Hitze behandeln. Also das wird in den Trockenofen gepackt und dann ist das Ganze eigentlich dann wirklich nochmal, das wird nicht wirklich gebacken, aber es wird Hitze inaktiviert. Und dann ist auch Schluss. Es gibt allerdings, das kann ich vielleicht auch noch anfügen, es gibt auch Möglichkeiten natürlich, dass man es erstmal in der Tat nicht macht. Wenn man nämlich, und damit haben wir jetzt auch angefangen rum zu experimentieren, ich hatte ja schon mal die Probleme mit dem Querschnitt angesprochen, dass man einfach Probleme hat, wenn es zu dick ist, da wirklich innen eine kompakte Struktur hinzukriegen. Und was man sehr schön machen kann, ist dann halt mehrere etwas dünnere Teile zu fertigen, die man dann nochmal übereinander stapelt und nochmal miteinander verwachsen lässt. Dafür darf man es natürlich nicht in der Hitze inaktivieren. Und das funktioniert sehr gut. Also gerade diese Oberflächenmyzelien verwachsen nochmal sehr, sehr schön miteinander und man kriegt dann also auch deutlich dickere Platten zum Beispiel hin, als dass man das jetzt mit einem Stück hinkriegen könnte. Und das würde man dann entsprechend also mit einem natürlich noch lebendigen Produkt machen.
Okay. Du hast den Styroporersatz im Grunde schon angesprochen, ne? Also Verpackungsmaterial. Dämmstoffe sind ein ganz großer Punkt. Schallisolierung habe ich auch schon gelesen.
Das finde ich ganz interessant. Stimmt. Ja, ist in der Tat, da gibt es eine der wenigen Firmen, die schon ein bisschen größer auf dem Markt sind, ist Mogu aus Italien und die sind mit diesen Schallisolationspanelen ziemlich groß geworden und gehen mittlerweile aber auch auf so Bodenboards, Floorboards nennen sie die, wobei da die Myzelschicht eigentlich eben gar nicht mehr zu sehen ist, weil sie oben drüber dann natürlich noch eine extrem harte, nicht abreibbare Schicht packen müssen, die sie so auf Basis von Muschelkalk und so machen. Also soll komplett bio immer noch bleiben. Aber da hat es eher dann so einen Trittschallschutzfunktion.
Okay, aber das heißt, die kann man schon tatsächlich auch schon bestellen, oder?
Die kann man kaufen. Das ist alles noch ein bisschen pricey. Mhm. Ich bin mit denen auch gerade im Gespräch, weil ich hatte das Vergnügen, eine von den Mogu-Mitarbeiterinnen bei einem Event zu treffen und hätte schon gerne auch so ein Vorzeigstück von denen gerne bei mir hier in den Laboren beziehungsweise in den Büros und gerade am Überlegen, was man mit denen machen kann. Aber da merkt man, dass es schon noch Designstücke sind. Also das ist nicht so ganz billig. Okay. Ich hoffe da noch auf einen akademischen Discount.
Okay, ich habe gelesen, dass das Material feuerbeständig ist. Und woher kommt diese Feuerbeständigkeit? Weil ich meine, prinzipiell haben wir einen organischen Baustoff, der in deinem Fall zum Beispiel auch auf Holz basiert. Ja? Wieso ist der so gut feuerbeständig?
Ja, muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also es ist natürlich, genau wie du ganz richtig sagst, es ist und bleibt ein organischer Stoff und der wird brennen. Ja, also wenn man den ins Feuer wirft, der brennt dir weg. Wir haben aber auch schon, wir haben ja hier in der Holzforschung München auch die Brandabteilung und mit denen haben wir dann natürlich auch schon mal so Brandtests gemacht. Und es sind auch mittlerweile ja auch einige publiziert, die alle ganz okay wirklich herauskommen. Aber das heißt, diese Brandtests, da wird ja normalerweise eben eine bestimmte Flamme einer bestimmten Größe für eine bestimmte Zeit quasi auf dieses Material gerichtet. Und also diese schwierige, beziehungsweise bei uns war es eher Kategorie normale Entflammbarkeit, kommt daher, dass es halt nicht sofort Feuer fängt, sondern dass insbesondere das Myzel, was eben normalerweise so diese Abschlussoberschicht macht, die verkohlt sehr schnell. Und das ist letztendlich ein ganz ähnlicher Effekt, wie wenn man jetzt wirklich großen Holzstamm ins Feuer hält. Der fängt ja auch nicht sofort an zu brennen, sondern braucht wirklich eine gewisse Weile, weil eben die Oberfläche eigentlich relativ schnell verkohlt. Und diese verkohlte Oberfläche bietet dann dem Feuer keinen wirklichen Nährstoff mehr und schützt deshalb für eine gewisse Weile. Mhm. Und daher kommt also diese normale bis, ich würde mal sagen, semi-schwere Entflammbarkeit, sodass man also einen gewissen Schutz hat. Aber das heißt halt, wenn ich so ein Produkt habe bei mir eben in der Wand oder an der Decke oder so, das fängt nicht sofort Feuer, sondern schützt für eine gewisse Weile. Und was natürlich schon auch die Bewohner, Bewohnerinnen dann schützt, dass man erstmal das Haus verlassen kann etc. Aber am Ende ist es und bleibt es ein organisches Material, was Feuer fangen wird.
Okay, abgesehen von der Feuerfestigkeit, was macht ihr noch für Tests mit diesen Materialien?
Da probieren wir uns in der Tat noch so ein bisschen aus, was eben auch so auf dem Campus möglich ist, weil wir ja wirklich überhaupt kein Labor sind, was traditionell irgendwie Materialprüfungen machen kann. Mhm. Also da arbeiten wir mit diversen Arbeitsgruppen zusammen, unter anderem eben, weil wir auch Teil der Holzforschung München sind, mit denen. Aber da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass in der Holzforschung dann doch durchaus großskaliger gearbeitet wird, als das zum Teil bei uns möglich ist, sodass wir uns dann auch an andere Labore wenden mussten, die das Ganze in etwas kleineren Format machen. Und da ist es dann halt so Biegefestigkeit, Bruchfestigkeit, Zugfestigkeit etc., solche Geschichten, was eher standardmäßig auch abgefragt wird. Und in der Tat ist es eben so, dass die Zugfestigkeit echt nicht schlecht ist. Das liegt eben auch an dieser hohen Kreuzvernetzung der Hüfen. Aber so eine Druckbelastbarkeit ist halt entsprechend gering. Was dann aber eben als Verpackungsmaterial, wenn es auch so einen gewissen Stoßdämpfereffekt haben soll, durchaus nicht schlecht ist. Also das findet man auch durch die ganze Literatur eigentlich durch, dass man in so einem Bereich von eben ja Schäumen bis Kork oder so sich bewegt, was man so normalerweise vielleicht kennt. Was man auch natürlich noch testen kann, ist irgendwie, wie das Ganze eben wasserabweisend ist. Und das ist ein bisschen ähnlich wie beim Feuer. Man hat durch diese Chitin-Oberfläche des Myzels doch erstmal einen gewissen Abperleffekt, aber dann auch wieder durch den hohen organischen Anteil und insbesondere auch viel Oberflächen, viel Lufteinschlüsse in diesem Material. Wenn man das Ganze jetzt einfach wirklich in unter Wasser drückt, dann saugt sich das extrem schnell voll und ist dann auch also sehr schnell dann am Kaputtgehen. Also es ist nicht sehr wasserbeständig. Also ich würde mein Haus außen jetzt nicht unbedingt mit diesem Material bauen wollen, sondern das hat schon seinen Sinn, dass das dann eher in Indoor-Anwendungen irgendwie erstmal geprobiert wird. Man konnte das ganz schön sehen. Also eine der Kolleginnen, die ich in so einer Sache nicht erwähnen muss, ist die Vera Meyer an der TU Berlin, die so die Speerspitze eigentlich der Forschung in Deutschland an diesen Kompositmaterialien eigentlich darstellt und auch viel mit Architekten und Designern und so zusammenarbeitet. Und die hat wirklich schon ein Haus gebaut, ein kleines, ja, so eine Art Igloo, kann man es vielleicht nennen. Das hieß Myco X und war, Gott, das müsste jetzt 3 Jahre, 4 Jahre her sein, war das in Frankfurt auf so einer Freiausstellung auch zu sehen, wo es um so kleine Zukunftsgebäude ging. Es war ganz, ganz cool. Da bin ich auch hingefahren und habe mir das angeschaut. Und da war es also, wie gesagt, so ein ganzes Igloo, in dem man auch eine Nacht übernachten konnte. Eher so in so Wabenbauweise gemacht und so Leichtbau-Holzkonstruktion letztendlich als Haupttragekonstruktion. Aber darüber war dann auch noch so ein Canopy gespannt, um das Ganze eben vom Regen zu schützen. Mhm. Weil sonst wäre das wahrscheinlich über die Wochen, wie das da stand, sehr unschön geworden.
Okay. Nun haben wir jetzt gerade so die Konsolenpilze, also Zunderschwamm zum Beispiel oder auch der rotrandige Baumschwamm, die haben ja schon so eine Kruste, die sehr, sehr hart und fest ist und wasserabweisend ist. Wäre es theoretisch denkbar, und ich habe jetzt keine Ahnung, wie man das anstellen könnte, aber wäre es theoretisch denkbar, den Pilz, sag ich mal, wenn das Substrat durchwachsen ist, dazu zu bringen, eben genau diese Schicht auf der Oberfläche zu bilden? Also ich meine, wäre das eine Lösung für das Problem und wäre das theoretisch denkbar?
Ja, das ist der Holy Grail, von dem du da sprichst. Absolut, natürlich. Und das ist auch so ein bisschen was ich mir zumindest mittel- bis langfristig vorstelle, dass wir da in der Richtung vielleicht dann auch vorankommen können. Also dafür verstehen wir einfach auf molekularer Ebene diese Entwicklungsprozesse bisher zu wenig. Mhm. Das kriege ich auch relativ gut und gerne mal mit, also wir arbeiten auch mit ein paar Startups zusammen, die jetzt nicht im Bereich oder auch im Bereich mit Zielkompositmaterialien arbeiten, aber ich spreche jetzt eigentlich von denen, die versuchen, Pilze, Fruchtkörper letztendlich zu züchten zur Nahrungsmittelproduktion. Auch da kriege ich mit, wie schwierig das ist, eigentlich die Bedingungen einzustellen für jeden einzelnen Pilz, damit er wirklich dann auch auf Zuruf quasi fruktifiziert. Hm. Das ist nämlich bei den meisten und spannendsten Pilzen einfach völlig ungeklärt. Ja, was braucht man da jetzt für? Das ist dann meistens irgendwie so ein, oder gerne mal so ein Kälteschock, ja, so ein kurzer Kälteeinbruch plus irgendwie eine Veränderung in der CO2 zu Sauerstoff Verhältnis. Also wenn so ein Pilz dann vom Holz quasi nach außen durchbricht, Feuchtigkeit kommt da rein. Sehr schwierig einzustellen, die Kombinationen eigentlich oft unklar. Da fühlt man sich echt durch extrem alte Literatur zum Teil, weil da auch kaum einer dran forscht, was das angeht. Und das muss sehr, sehr langwierig erstmal rausgefunden werden und ist, denke ich mal, auch sehr unterschiedlich von Pilz zu Pilz. Es gibt ein paar, die sehr, sehr einfach fruktifizieren, das sind aber dann doch eher die etwas einfacher gestalteten, die jetzt nicht diese Vorteile haben von den Konsolenpilzen, die du gerade angesprochen hast. Und dann genau diese harte Oberfläche zu kriegen, wäre natürlich fantastisch, wenn man da am Ende nochmal einen Schalter umlegen könnte. Also ich stelle mir das dann vor, dass man dann im Inkubator einfach sagt, so das Ding ist jetzt eigentlich einigermaßen durch und jetzt gebe ich da nochmal irgendwie einen Reiz drauf, sei es irgendwie ich versprühe ein Hormon oder ich mache die Temperatur jetzt nochmal, keine Ahnung, 5 Grad ganz schnell nach unten oder irgend sowas. Und dann warte ich 3 Tage und dann macht er das. Ja? Das wäre natürlich toll. Aber ist im Moment Zukunftsmusik, aber ist auf jeden Fall was ich denke mal theoretisch, hast ja gefragt, möglich sein sollte. Das müssten wir eigentlich rausfinden können. Aber das wird noch Jahre dauern, bis wir da sind, glaube ich.
Okay. Wenn wir schon bei Zukunftsmusik sind, also ich stelle mir ja sowas vor, wie man lässt sich sein Haus quasi wachsen. Ja, also man gibt dem Ganzen irgendwie eine Form vor und lässt das Haus dann wachsen. Du hast schon gesagt, so kleinere Stücke dauert 6 Wochen. Also das wird wahrscheinlich ein langwieriger Prozess. Aber was ist denn für dich, sage ich mal, greifbar mit Zeithorizont in 5 Jahren ungefähr? Was kann man realistisch in den nächsten Jahren erwarten aus der Richtung?
Ja, also das Haus gehört nicht dazu. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, das ist aber auch okay. Ja, wobei das am Ende wahrscheinlich wirklich ähnlich wie heute jetzt auch schon aus irgendwie Fertigbauteilen dann am Ende zusammengesetzt wird und man hat die Teile dann nur schon in irgendwelchen großen Anzucht Möglichkeiten dann halt vorwachsen lassen. Aber was jetzt die nächsten 5 Jahre angeht, also ich vermute wirklich, dass man das im Verpackungsmaterialbereich relativ schnell wird sehen können, weil da ist das sind kleinere Einheiten, die da benutzt werden können. Die können auch mit Sicherheit mehrfach verwendet werden, wenn man das irgendwie smart macht, mit auch einer Rücksendemöglichkeit etc. pp. Der Consumer kann es aber auch halt auch einfach auf seinen Kompost packen. Ich denke, da ist eine gewisse Art Incentive drin, auch bei einer gewissen Klientel, die halt eben überhaupt kein Styropor etc. mehr verwenden möchte. Das wird natürlich deutlich teurer sein als jetzt eine Standardverpackung. Aber wer bereit ist, für eben diese ökologischen Vorteile zu zahlen, dann ist das vielleicht auch möglich. Und gerade eben, wenn man an diese, oder das ist der Grund, warum man an so hochpreisige, zum Beispiel Elektronikbauteile oder sowas denkt, weil wenn du dir irgendwie ein Teil kaufst, was eh schon 10.000 Euro kostet, dann sind die, keine Ahnung, 5-6 Euro mehr für die Verpackung dann letztendlich auch Peanuts. Ja? Und ist vielleicht auch in einem engeren Rahmen, also im B2B, also Business-to-Business-Verkauf, wenn es um wirklich Spezialteile für die Industrie, die eben eine Firma für die andere macht, die auch wirklich nur in ganz kleinen Stückzahlen gemacht werden und wo es immer jedes Mal wieder eine neue Verpackungsart für braucht, weil dann das halt perfekt eingepackt werden muss, das könnte natürlich auch so ein gewisser Markt sein dafür. Und sowas braucht es normalerweise auch, einfach, dass es einfach erstmal irgendwie auf den Markt kommt, obwohl der Preis sehr hoch ist, einfach um dann sich von dieser Art erstmal Spezialmustern dann in eine wirklich breitere Marktreife etablieren zu können. Einfach das Geld dafür einzusammeln, dann weiter zu optimieren. Und ich vermute, dass es also diesen Weg gehen wird. Ist ähnlich wie mit den lederartigen Materialien, die auch jetzt so langsam, soweit ich das mitkriege, eben auf den Markt sollen, aber halt in so einem super Design-Handtaschenmarkt, wo keiner von uns jemals sich eine Handtasche für 2.500 Euro kaufen würde. Aber es gibt eine Klientel, die macht sowas, ja. Weil man sich damit von der Masse abhebt und eben mal wieder was Neues zum Zeigen hat. Da kann man eben mit kleinen Stückzahlen trotzdem dann einen Gewinn generieren, der einem erlaubt, im Hintergrund weiter zu investieren, um das Ganze eben zu optimieren für den breiteren Markt.
Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade auch so Styroporersatz und so, dass das auf lange Sicht auf alle Fälle ein Punkt ist, vor allem wenn es halt kompostierbar ist, ne? Also ich glaube schon, so in der Bevölkerung geht der Trend schon dahin, dass man sowas eigentlich nicht mehr sehen will.
Ja, ich denke auch. Es gibt auf jeden Fall eine Klientel, die das gut und richtig findet und ist es ja auch. Denn die Klientel bröckelt dann halt so ein bisschen, wenn man dann diesen Extrapreis sehen würde. Aber Es kommt ja dann auch immer noch darauf an, wie dann eventuell regulatorisch eingegriffen wird. Wir hatten das ja schon mit diesen ganzen Einwegplastikgeschichten, die jetzt vor kurzer Zeit in der EU verbannt wurden. Und wenn jetzt irgendwann mal ein Verbot käme, dass Styropor und alles drumherum einfach verboten werden würde, dann ist es ja wieder eine ganz neue Situation, was dann wieder neue Möglichkeiten auch eröffnet. Und dann sofort, wenn es dann soweit ist, irgendwann, dass deutlich mehr Firmen da drauf springen, dann gibt es ja auch normalerweise Technologie- und Effizienzsprünge. Mhm. Also ich vermute schon, dass es in die Richtung geht. Ob es jetzt wirklich dann am Ende Pilzkompositmaterialien sind oder alternative Geschichten. Es gibt ja von Landpack zum Beispiel diese kaltgepressten Strohverpackungsdinger, die gehen ja schon in eine ganz genau gleiche Richtung. Die haben es auch schon irgendwie geschafft, sich zu etablieren. Schauen wir mal, da gibt es dann wahrscheinlich einige an Konkurrenzprodukten. Aber ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit eines sehr biologischen Bindeverfahrens, ohne dass man irgendeinen Kleber braucht oder so. Also es hat ja einiges für sich.
Und ich hatte jetzt in der Zeitung noch eine Sache aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was in die Richtung gehört, gesehen habt. Und zwar, dass die das sogar als Leiterplatinen benutzen wollen, so ein Material. Und so wie ich den Artikel verstanden habe, scheint es da ja sogar eine relativ starke Aushärtung zu geben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das fast sowas ist wie die Kruste beim Zunderschwamm, die sich da bei denen scheinbar bildet in deren Versuchen. Aber leider habe ich es jetzt nicht mehr hier, den Artikel, dass ich jetzt noch nachgucken kann.
Nee, ich glaube, du hattest mir den damals sogar weitergeleitet. Und ich hatte da auch aus mehreren Ecken drauf gehört. Das ist so ein ich glaube, das kommt aus Österreich, glaube ich, oder der Schweiz, ein Forschungsprojekt. Ich hatte das allerdings eher so jetzt im Kopf, dass die das eben auch durch eine Art Pressen am Ende hingekriegt haben. Mhm. Wobei das schon ein spezielles, natürlich auch sehr flaches Board ist, was da gemacht wurde. Was dieser ganzen Durchwachsung natürlich entgegenkommt, wenn es sehr flach sein darf. Und dann ist natürlich auch der Anteil an Mycel, der wirklich die Stärke auch und die Zugfestigkeit bringt, dann sehr hoch. Und wenn man auch die holzartigen oder was auch immer, ich weiß nicht mehr genau, was die benutzt haben, letztendlich also Kompositmaterialien, wenn man die sehr klein pulverig machen kann, dann kann man da auch natürlich Vorteile in der Strukturfestigkeit erzielen. Aber das war, glaube ich, nicht so eine Nachverfestung, Nachverfestigung durch das Mycel selber, sondern schon auch durch eine Art Prozessierung. Okay. Aber es gibt ja auch verrückte Versuche, wo man kann in der Literatur ja finden, dass es eine gewisse Reizleitung auch im Pilzmycel gibt, ja, die auch so ein bisschen immer hinter diesem Wood Wide Web irgendwie steht, ja, als wenn das wirklich vielleicht ja auch elektrische Informationen oder zumindest Reize weitergeleitet werden können. Und über eine gewisse Distanz kann man das ja auch wirklich induzieren bei Pilzen. Und insofern, ich glaube, solche Gedanken spielen da halt auch mit rein, dass man vielleicht irgendwann wirklich mit Hilfe von so einem Mycel, was ja letztendlich indefinit lange Leiterbahn irgendwie darstellt, ja, dass man das irgendwann vielleicht auch in solchen Smart Applications irgendwie nutzen kann. Aber das ist meiner Meinung nach wirklich extreme Zukunftsmusik.
Ja, wir bewegen uns dann langsam so in den Bereich Science Fiction. Mhm. Aber die denkbaren Möglichkeiten sind halt irre groß, wenn man sich mal ein bisschen anfängt, damit zu beschäftigen.
Ja, wenn ich da gleich einschreiten kann. Also ich finde das natürlich super spannend. Ja. Das ist auch natürlich ein Punkt, der meine Forschung auch irgendwie immer wieder so spannend und attraktiv auch für mich selber macht. Aber ich bin auch gerne mal selbstkritisch auch meinem Fachgebiet gegenüber. Und es ist in der Tat so, dass bei den Pilzen in vielerlei Hinsicht eben die Potenziale jetzt seit Jahren gehypt werden und wirklich endlos erscheinen. Aber es passiert nicht so wahnsinnig viel, dass davon wirklich ganz viel auf den Markt kommt. Also es wird unheimlich viel Hype drum, der eben auch total spannend ist und auch meiner Meinung nach natürlich auch viel Forschung bedarf, um dann abzuklopfen, wo dann wirklich nur Sci-Fi ist und wo die Realität auch anfangen kann. Aber man, es ist so ein bisschen, die Waagschale ist so ein bisschen sehr immer noch auf dieser, oh ja, all das ist möglich, theoretisch Seite gekippt. Und es braucht eigentlich entweder deutlich mehr Anstrengung oder ein bisschen mehr Realitätssinn, um da, denke ich mal, auf eine realistische Spur zu kommen. Hm. Ich würde mir natürlich freuen, wenn es einfach deutlich mehr Initiativen für Forschung geben würde.
Ja, ich glaube, ein ganz großer Punkt ist aber da schon auch der Faktor Zeit, oder? Dass es einfach allein für die Produktion solcher Stoffe wahnsinnig viel Zeit braucht, was wir eigentlich mit, sag ich mal, Kunststoffen, wie du schon selbst gesagt hast, inzwischen in Sekunden oder Minuten schnell herstellen kann.
Genau, absolut. Das ist einer der ganz wichtigen Punkte. Da muss man auch immer, denke ich mal, schön miteinander vergleichen, wo zum Beispiel eben, wie du so schön sagst und wir auch schon besprochen hatten, Pilzmyzelwachstum gegen so ein Kunststoffaufschäumen wahrscheinlich nie konkurrieren wird können, selbst wenn wir es um 1-2 Wochen verschnellern können. Ja, mit eben Sekunden werden wir nie hinkommen. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel, wenn man jetzt in Richtung Mykoprotein als Nahrungsquelle oder so nachdenkt und dann darüber anfängt nachzudenken, wie schnell kriege ich letztendlich einen gleichen Nährwert gewachsen, den ich ansonsten mit einer Kuh halt auch über Jahre produzieren würde. Also wenn man jetzt also in diesen Punkt geht, wir ersetzen Fleischkonsum durch vegetarische, vegane, Mykoprotein zum Beispiel basierte Ernährung. Dann schneiden die Pilze zum Beispiel sehr gut ab, ja, brauchen einen viel kleineren Fußabdruck, was auch Wasser und Energieeffizienz und sowas angeht, gegenüber so konservativer Fleischproduktion. Also ist immer ganz wichtig, dass man da so die richtigen Sachen miteinander vergleicht. Und da gibt es also durchaus Märkte, wo Pilzmyzelwachstum sehr schnell dagegen ist, und aber auch andere, wo man auch klar sagen muss, boah, das wird schwierig, damit zu konkurrieren oder unmöglich.
Ja, also ich sag mal, allein der Punkt Entsorgung ist bei Kunststoffen ja ein Riesenthema. Also ich glaube, wenn man das gegenüberstellt, ja, dann ist ganz klar, wofür man votieren muss.
Genau. Mhm. Die Frage ist halt, ob man das nötige Kleingeld hat, um das dann auch wirklich zu tun.
Ja, ja, aber die Kunststoffentsorgung kostet ja auch Geld.
Ja, das stimmt wohl. Aber bisher muss das der Verbraucher noch nicht bezahlen, sondern oft geht man eben auf die Firmen irgendwie zurück. Also das muss man sehen. Am Ende wird oft im Markt eben mit den Füßen abgestimmt und der Preis ist dann doch irgendwie immer das schlagendste Argument. Und auch wenn ich natürlich dir absolut zustimme, dass es also der ökologische Nutzen ist einfach überhaupt nicht von der Hand zu weisen, aber das ist schwierig, gegen sowas dann erstmal überhaupt auf den Markt zu kommen. Ja, weil Investoren braucht man dann irgendwie am Ende immer, wenn es größer werden soll. Und die gehen rein nach Marktwirtschaftsgründen. Ja, und da ist sowas leider dann, spielt das halt eine Rolle unter vielen, die ökologische Wirkung. Aber wichtig ist, dass da hinterher auch ein bisschen gewinnbar rauskommt, ja. Schauen wir mal. Vielleicht können wir ja da noch was dran regeln. Was mich eigentlich eher am meisten im Moment ein bisschen, wo wir gerade bei diesen markttechnischen Sachen sind, noch ein bisschen stört und wo ich ein bisschen eher Angst habe, dass das auch inhibierend ist oder auch weiß, dass es das eigentlich ist, sind diese Patente, die es halt aus Amerika daraus gibt. Also eben die angesprochene Ecovative Design Firma, die hat dann eben 2007 schon ihre ersten Patente darauf gemacht. Letztendlich, das erste Patent sagt wirklich, man nehme einen Pilz, man nehme irgendein anderes Material, man lasse diesen Pilz darauf wachsen und macht irgendein Produkt und dann ist das patentiert. Ja, also so grob und breit ist es in der Tat. Das ist natürlich dann bald am Ablaufen, 20 Jahre später, aber die haben in regelmäßiger Folge weitere Patente rausgebracht, so dass ich das auch schon mitgekriegt habe in der Vergangenheit, dass eben insbesondere so kleine Start-ups, die in die Richtung gehen und irgendwie tolle Ideen haben, am Ende einfach nicht auf den Markt kommen und irgendwann aufgeben, weil sie erkennen, dass sie eigentlich diese Lizenz von Ecovative erstmal kaufen müssten, um überhaupt was zu machen. Und die ist extrem inhibitorisch, weil letztendlich kauft man zwar die Möglichkeit, was zu machen, aber alles, was man damit irgendwie an weiterer IP erzeugt, fließt dann an Ecovative, ja, und das will ja keiner. Mhm. Und also das ist auf der einen Seite ein Riesenhindernis für die Forschung, gerade auf diesem sehr erfindungsreichen Startup-Markt. Für mich ist es fast noch so ein größerer Auftrag, akademisch zumindest weitermachen zu müssen, weil wir uns eben um IP-Regeln jetzt weniger scheren. Wir können trotzdem da weiter forschen, weil wir eben nicht kommerziell arbeiten. Ja? Mhm. Und zumindest dann den Fortschritt irgendwie ein bisschen mitmachen können, ohne dass wir uns da groß in Schwierigkeiten begeben, weil ich will ja nie irgendwas verkaufen.
Okay, ich hätte noch eine Frage und zwar zu Dämmstoffen und so weiter. Was ich gelegentlich gelesen habe, ist, dass nachteilig sind, also zum einen natürlich die Sache mit der Feuchtigkeit und zum anderen Insektenbefall. Habt ihr das mal getestet, inwieweit diese Kompositmaterialien anfällig für Insektenbefall sind? Also ich meine, wir haben natürlich im natürlichen Ökosystem Käfer und so weiter, die auf solche Zunderschwamm zum Beispiel Fruchtkörper spezialisiert sind, aber ist das tatsächlich ein Punkt, wenn man sowas verbaut, oder ist das nur ein theoretischer Nachteil?
Im Moment ist es, denke ich mal, ein theoretischer Nachteil, weil ich noch nicht, ich kenne keine Studien, die das jetzt wirklich sich hardcore angeguckt haben. Wir haben das aber in der Tat selber einmal schon ansatzweise zumindest versucht, denn das erste Häuschen, in großen Anführungsstrichen, was wir aus dem Pilzmyzel gebaut haben, war so ein Insektenhotel. Wo man sich ja auch so Bausätze kaufen kann, und die haben wir, also diese entsprechenden kleinen Zimmerchen dieses Insektenhotels, haben wir dann mit Pilzkompositmaterial gefüllt. Das war aber halt mal ein Beispiel. Das wurde auch ein bisschen besiedelt, aber wir haben das jetzt nie wirklich wissenschaftlich begleitet gemacht. Das hätten wir eigentlich gerne mal machen wollen und haben das eigentlich auch vor, hier mit den Kolleginnen und Kollegen am Institut oder hier in der Fakultät, wo wir genug einschlägige Expertise im Bereich im Insekten auch haben. Aber ich vermute, dass das ein Problem werden könnte, denn wir kennen das ja aus dem Wald, Pilzfruchtkörper sind letztendlich, werden immer schnell besiedelt von Insekten. Das ist letztendlich das Heim von einer Unzahl eigentlich von Insekten, die sich da drin dann eben einnisten. Und es könnte in der Tat dann eben auch passieren, natürlich im Hausbau. Sollte man natürlich eh immer aufpassen. Es gibt auch so genug Möglichkeiten, dass Insekten ins Haus kommen. Ob das dann schlimmer ist als normal, das kann ich gar nicht sagen. Jetzt,
ja. Holz ist ja im Prinzip auch, ne? Wird ja auch von Insekten besiedelt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur mit Materialien bauen würden, prinzipiell, die gar nie von Insekten besiedelt werden.
Genau. Und ich habe auch so zum Beispiel schon genug Ameisen sommers immer bei mir in der Wohnung, die irgendwie durch die Wände durchkommen. Also auch da gibt es die Möglichkeit, ja, oder in meinen Rollo-Schächten hängen die Wespen zum Beispiel oder so. Also das gibt es alles. Ich hoffe, das würde dadurch nicht noch schlimmer werden. Vielleicht könnte man das allerdings irgendwie dann doch technisch relativ einfach in den Griff kriegen, wenn die dann mit irgendwelchen Duftstoffen nachbehandelt werden, die eher abwehrend sind. Also natürlich nicht irgendwie mit Toxinen oder so, aber biologische Abwehr oder so, dann könnte man sich vielleicht was einfallen lassen. Aber ich bin damals diesem ersten Versuch, das jetzt als Insektenhotel zu machen, eigentlich sehr, sehr optimistisch entgegengegangen, weil ich dachte, da gehen mit Sicherheit ganz viele Insekten rein. War jetzt so lala, aber das müsste man halt, wie gesagt, nochmal ausprobieren. Wir hatten das auch zu spät im Jahr aufgehangen, als wir diese spontane Idee hatten. Das müsste man wirklich relativ früh, wenn so diese Erstbesiedlung der Insekten gleich zu Beginn des Frühjahrs kommt, dann mal machen. Vielleicht schaffen wir das ja im nächsten Jahr und dann können wir uns nochmal unterhalten.
Okay. Da ihr die Myzelien ja im Prinzip hinterher abtötet, besteht jetzt auch nicht die Gefahr, dass ich in irgendeiner Form ein Übergreifen auf andere holzbasierte Baustoffe hätte, wenn ich solche Dämmplatten verbauen täte, richtig?
Das würde ich doch stark hoffen. Ja, also das sollte eigentlich dann ein inertes Material sein, was auch nicht wirklich sich ausbreiten kann. Das ist auch, wir haben bisher nie irgendwelche Sporenbildung oder so da auch gesehen, weil wir eben keine Fruchtkörper wirklich produzieren. Insofern auch das kein Problem, ja.
Okay, also das heißt, also es kommt auch nicht vor, dass ihr bei so einem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Züchtungsvorgang zufällig eine Fruchtkörperbildung gehabt habt?
Ja, doch, zufällig hatten wir das schon mal. Also gerade bei Ganoderma oder so kann das passieren, aber dann auch nur, wenn man das Ganze, das sind meistens diese Versuche, wo irgendwas schiefgelaufen ist, die man dann halt einfach für deutlich länger dann doch nochmal irgendwo rumstehen lässt und oder vergisst oder so. Und dann, wenn er dann irgendwie Sauerstoffnot kriegt oder so, dann schiebt er dann so Fruchtkörper raus oder so. Ansonsten hatten wir das bisher kaum. Also in den und dann auch eher eigentlich auf irgendwelchen Vorkulturen in den Tüten oder sogar auf Platte manchmal oder so. nie wirklich auf dem Komposit. Obwohl, nein, da muss ich mich korrigieren. Auch da hatten wir es auch einmal. Aber das waren wirklich Ausnahmen,
okay,
die man dann in der Qualitätskontrolle später wahrscheinlich dann immer aussortieren könnte.
Ja. Trotzdem spannend, dass die immerhin Fruchtkörper produzieren. Das bedeutet ja, dass sie auch entsprechend Nahrung bekommen, dass sie dazu überhaupt in der Lage sind.
Genau, und wir arbeiten halt auch klassisch eigentlich wirklich mit den Dikarien, also mit eben ja, Isolationen aus dem Fruchtkörper, sodass das durchaus auch möglich ist. Ich kenne jetzt bisher noch keinen, der mit Monokarien, also den eigentlich eben bevor irgendeine ja, Vereinigung von zwei elterlichen Pilzen stattgefunden hat, arbeiten. Die wenige Erfahrung, aber auch eher so anekdotische, die ich in dem Bereich habe, ist, dass die auch deutlich schlechter und langsamer wachsen als die Dikarien.
Ja, das ist auch aus anderen Bereichen ja bekannt. Also insofern macht es schon Sinn, dass man mit Dikarien arbeitet, denke ich auch.
Okay, Markus, kannst du vielleicht ganz kurz für unsere HörerInnen erläutern, was wir jetzt genau mit Dikarien und Monokarien meinen?
Also eine Pilzspore selber ist ja nur mit einem einzigen Kern besetzt und das nennt man eben dann Monokarium. Und sobald dann diese Myzelien sich etwas ausgebreitet haben, dann können zwei Myzelien zusammenwachsen und bei den Basidiummyzeten ist es so, dass ab dem Zeitpunkt, wo die beiden zusammenwachsen, die weiteren gebildeten Hyphen dann zweikernig sind, also die Karien.
Okay, und nur die sind in der Lage, Fruchtkörper zu bilden, ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Zumindest für die geschlechtlichen Fruchtkörper oder die Hauptfruchtformen dann, was wir halt normalerweise wahrnehmen. Die Monokarien sind durchaus in der Lage, halt Nebenfruchtformen zu bilden, sofern der Pilz das tut oder wir uns diese bekannt sind. Und das sind ja häufig so Schimmelfruchtkörper oder sowas in der Art.
Ja, aber ich glaube, alles, was so der Otto-Normalverbraucher aus dem Supermarkt kennt und was man so einsammelt, das sind alles Dikarien, ne? Die Fruchtkörper.
Genau. Genau. Da wir es gerade schon von Schimmel hatten, diese Materialien, sind die irgendwie anfällig für Schimmelbefall, wenn die, sage ich mal, irgendwie mit Feuchtigkeit in Berührung kommen oder ist das eher nicht so ein Problem?
Doch, leider schon. Da kommt es ein bisschen auch drauf an. Da haben wir auch Kandidaten, die dann anscheinend ein bisschen resistenter sind als andere, insbesondere eben die schneller wachsenderen. Die überwachsen dann auch schneller das Substrat, sodass es wahrscheinlich weniger zur Verfügung steht. Aber gerade unter den hohen Luftfeuchtigkeiten, unter denen wir das versuchen, das ist natürlich auch ein perfekter Nährboden für Schimmel. Also wir haben schon die Hauptprobleme, die wir so im Alltag haben, ist, dass uns Testkörper verschimmeln. Und dann müssen wir es leider dann abbrechen. Also da haben wir schon sehr viel mit zu kämpfen sogar.
Okay, und so eine Heiß- oder Kaltpressung, bedeutet das dann, dass wir eine Oberfläche kriegen, die eher schimmelresistent ist oder macht das keinen Unterschied?
Aber das haben wir jetzt noch nie ausprobiert. Das ist ja dann das wäre dann nachträglich nochmal auszutesten. Solange das Material dann trocken gelagert bleibt, sollte es überhaupt kein Problem sein. Sofort, wenn es irgendwie feucht wird, ist es eigentlich egal, wie es nachbehandelt wird, würde ich fast sagen. Und man hat eine gewisse Schimmelgefahr. Aber es gibt ja genug Schimmel, die auch auf allem möglichen Untergrund, also die finden wir im Haus überall, ja, auf verschiedensten Materialien, die einem sehr nährstoffarm vorkommen, sehr glatt vorkommen, was auch immer. Aber es ist alles möglich, dass sich da Schimmel ausbreiten, die dann irgendwie auch zum Teil xerophil sind, also irgendwie trockenheitsliebend oder sowas. Also das glaube ich nicht, dass man das wirklich groß rein durchs Pressen hinkriegt. Da müsste man dann wahrscheinlich wirklich irgendwelche Anti-Pilz-Sprays oder Lacke oder sowas dann letztendlich drüber packen, was natürlich aber auch wieder der Kompostierbarkeit dann entgegenstehen würde und so. Also das ist schwierig. Am besten eben trocken lassen. Aber das gilt fürs ganze Haus. Ja? Was trocken ist, ist pilzfrei. Was feucht ist, wird vergammeln.
Ja, definitiv. Ach ja, also ich muss ja gestehen, ich bin ein bisschen angefixt. Ich glaube, ich muss mir unbedingt so einen Selbstbaukasten für Lampenschirm oder sowas bestellen. Kannst du mir bitte da eine E-Mail-Adresse, eine Website schicken, wo man das kann? Das wäre echt super.
Klar, kann ich machen, ja.
Super. Okay, teilen wir natürlich auch in den Shownotes. Markus, hast du noch irgendwelche dringenden Fragen?
Nein, ich bin jetzt, glaube ich, im Bilde, was die an der Holzforschung da beim Philipp alles so machen.
Okay,
Das freut mich.
Dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Philipp, es war eine Freude, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das ist bei Professoren mit einem großen Forschungsinteresse natürlich immer so der Mangelfaktor. Ja? Also vielen Dank, dass du uns die Zeit geopfert hast. Und ja, viel, viel Erfolg. Und ich bin gespannt, was man noch aus der Richtung deiner Forschung in den nächsten Jahren hört.
Ich komm gerne nochmal wieder. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war auch sehr gerne dabei und hab diese Zeit auch wirklich sehr gerne für euch geopfert. War keine Schwierigkeit.
Super, hat viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, vielen, vielen Dank. Gut, dann sind wir am Ende und unsere Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr interessiert euch jetzt ein bisschen für das Thema, grabt vielleicht mal selber ein bisschen und wir tragen unseren kleinen Teil dazu bei, dass die ganze Sache vielleicht irgendwann doch mal marktfähig wird und einschlägt so richtig. Gut, damit bis dann. Servus.
Ciao.
Tschüss.